Herzlich willkommen beim Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. In gewohnter Konstellation möchte man fast sagen, heute mal wieder mit Lorenz Gareis. Hallo Lorenz.
Hallo Insa. Ja, und Insa Meier.
Das bin ich.
Was steht heute auf der Agenda? Wir wollen eines der wichtigen Tools, kann man es Tools nennen, mit dem wir so arbeiten, näher beleuchten. Und zwar systemische Fragen. Ich habe in einem meiner Workshops vor gar nicht allzu langer Zeit die prägnante Aussage gehört, wer fragt, der führt. Hat mir gut gefallen. Und deswegen haben wir uns gedacht, brauchen viele, mit denen wir arbeiten, egal ob wir in Richtung Beratung schauen oder ob wir in Richtung Führungskräfte schauen, die Kunst, gute Fragen zu stellen, erleben wir in unserem Arbeitsalltag täglich, macht einen großen Unterschied. Und dem wollen wir heute eine Podcast-Folge widmen.
Genau.
Und ich würde sagen, wir springen gleich rein in so systemische Fragen. Was ist das und warum sind die so zauberhaft und wirkungsvoll?
Zauberhaft. Ja, zauberhaft sind sie wirklich manchmal. Also, systemische Fragen sind im Prinzip ein Tool, ein Werkzeug, du hast es vorhin schon gesagt, um eine Reflexion anzuregen. Und wir nutzen das ganz, ganz häufig. Wir nutzen das, um Muster sichtbar zu machen. Wir nutzen das, um zu schauen, was sind vielleicht noch andere Optionen. Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die auch sich mit dem Thema Coaching beschäftigen zum Beispiel. Da ist ja Coaching ist ja eines der zentralen Tools auch, Fragen sind eines der zentralen Tools auch im Coaching. Und nicht nur da, wir erleben das auch in der Beratung oder in der Führung oder wo auch immer, einfach als sehr wirkungsvoll. Und so eine gute Frage, finde ich, erkennt man häufig daran, und eine gute systemische Frage erkennt man häufig daran, dass danach eine kurze Stille eintritt, weil jemand mal so dann oft so ein bisschen in die Luft schaut und drüber nachdenken muss. Und das ist genau das, wo es hingehen soll, also ne, neugierig machen, neue Denkmuster auslösen und nicht sofort die Antwort parat haben. Weil wenn ich dich frage, wie alt bist du, ja, wie alt sind deine Kinder, was auch immer, dann hast du sofort deine Antwort parat, nehme ich an. Aber
wann habe ich Hochzeitstag?
Genau, aber es geht darum, mal in Richtungen zu denken durch systemische Fragetechniken, in die man sonst noch nicht gedacht hat und dadurch auf neue Sachen draufzukommen.
Ja, ich finde es spannend, weil es eben nicht um die richtige Antwort geht. Also wahr oder falsch ist ja für uns da keine leitende Differenz, sondern es geht eher darum, Muster zu erkennen, aha, wie tickt diese Person, wie tickt diese Organisation, was wird gesagt und genauso wichtig, was wird auch nicht gesagt, was ist nicht Teil der Antwort. Und das ist besonders spannend, gerade eben am Anfang von Beratungsprozessen für uns, aber zieht sich dann eigentlich als ein zentrales Element durch all unsere Zusammenarbeitsformen mit Kunden, seien das große Transformationsprozesse, sind es kleine Interventionen, aber diese Wirkung, die wir mit guten Fragen, mit richtigen Fragen erzielen können, die ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
Absolut. Und ich finde, wenn wir über systemische Fragen sprechen, und du hast jetzt gerade schon gesagt, eben so gerade zu Beginn des Prozesses, für uns ist häufig schon in der Auftragsklärung oder so im Vorgespräch, bevor es überhaupt zur wirklichen Zusammenarbeit kommt, versuchen wir schon auch systemische Fragen zu stellen, um daraus oder auch für unser Gegenüber schon vielleicht auf neue Sachen draufkommen zu lassen. Und ich erlebe das schönerweise immer mal wieder, dass Kundinnen und Kunden rausgehen aus so einem Gespräch und sagen, irgendwie habe ich jetzt schon was gelernt oder was erkannt für mich, was ich vorher noch nicht wusste. Und das sind so diese spannenden Momente auch in der Beratung, oder? Wo man sagt, okay, da wurde eine Frage gestellt und die hat so viel ausgelöst, ja, dass danach schon irgendwas ein bisschen klarer geworden ist. Zauberhaft.
Zauberhaft, genau. Da gibt es ja auch diese Arbeitsform, die wir manchmal in Ausbildungsprogrammen von uns selbst verwenden, das Interview ohne Inhalt, wo es darum geht, mein Gegenüber zu interviewen, ausschließlich systemische Fragen zu stellen, ohne zu wissen, was das Anliegen oder das Problem gerade ist, das mein Gegenüber lösen möchte oder versucht, dort mehr Klarheit zu bekommen. Und ohne den Inhalt tatsächlich zum Thema zu machen, über die Art des Fragenstellens, da diese Selbstreflexion anzuregen und genau das Ergebnis zu erzielen, das du gerade angesprochen hast.
Tauchen wir doch mal tiefer ein in diese systemischen Fragen, weil jetzt haben wir schon gesagt, okay, Fragen sind gut und wichtig und wertvoll und zauberhaft. Und jetzt ist die Frage, was gibt es denn eigentlich für Typen von systemischen Fragen? Wir unterscheiden da so 4 bis 5, würde ich jetzt mal sagen, je nachdem, wo wir gerade hinschauen. Und würden dazu gerne auch einfach ein paar Beispiele geben, damit es ein bisschen greifbarer wird.
Ja, springen wir rein. Ich vielleicht... nach Komplexität gestaffelt. Ich würde gerne beginnen mit den Skalierungsfragen. Skalierungsfragen, also auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist das Problem gerade, wie zufrieden bin ich gerade, wie groß sehe ich den Handlungsbedarf. Und das hilft als eine erste Verortung, das heißt, über den Weg in das Gespräch einzusteigen, ist oft einfach, weil es eine sehr anschlussfähige, um ein nächstes Wort, das wir gern verwenden, zu strapazieren, Frage ist. Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 10 etwas zu verorten, fällt uns recht leicht. Und dann die spannende Anschlussfrage und warum? Warum genau der Wert? Mhm. Beziehungsweise, wenn wir da jetzt bei einer 7 stehen, was bräuchte es, um auf eine 9 zu kommen oder um es auf eine 5 vielleicht abzumildern? Das heißt, man hat mal einen Anker gesetzt und der schafft Orientierung und das gibt Sicherheit am Anfang und von dort kann man dann gut weiter nächste Schritte setzen, um tiefer einzutauchen. Und ich zum Beispiel persönlich kommuniziere mit meiner Frau gerne auf einer Skala von 1 bis 10. Wir haben festgestellt, dass das Ausmaß an Missverständnis in unserer Beziehung dramatisch reduziert hat.
Ah, okay. Wie wichtig ist dir das auf einer Skala von 1 bis 10?
Oder? Wie geht es dir gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Bei 7, na gut, vielleicht bleibe ich da noch sitzen mit meinen Freunden. Bei 3, vielleicht komme ich mal nach Hause und schaue, was denn da gerade los ist. Und it works in both ways. Also das haben wir tatsächlich etabliert. Also vieles von dem, was wir besprechen, hilft nicht nur im beruflichen Alltag, sondern auch im privaten.
Ja, kann man auf mehreren Ebenen hier gleich was lernen. Ich finde, bei den Skalierungsfragen ist es manchmal auch so spannend, so eine gemeinsame Realitätskonstruktion irgendwie herzustellen, oder? Wir machen ja auch bei unseren Beratungsprojekten zum Beispiel oft einen Diagnoseprozess und da arbeiten wir auch häufig mit Gruppen. Das heißt, wir reden nicht nur mit Einzelpersonen, fragen die auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist es denn gerade, sondern auch in Gruppen. Und da gibt es immer wieder spannende Momente. Also zum Beispiel habe ich neulich mal eine Frage gestellt, da saß ich mit 5 Personen in einem Raum. Wenn ihr jetzt so dran denkt, was sich alles so gerade ändert bei euch, wie groß würdet ihr denn jeweils die Veränderung beschreiben gerade? Und auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist, es bleibt das meiste oder fast alles so, wie es ist, und 10 ist, kein Stein bleibt auf dem anderen, und ich hatte Antworten von 3 bis 9 dabei. Das ist schon auch spannend, oder? So, wenn man schaut, gemeinsame Realitätskonstruktion oder gemeinsam einfach mal drüber nachdenken, wo steht denn eigentlich der andere? Hat natürlich auch ein Ausmaß der Betroffenheit jeweils signalisiert, aber das finde ich einfach total spannend und total hilfreich. Und was dann vielleicht noch so als kleiner Pro-Tipp, wenn man mit solchen Skalenfragen arbeitet, wichtig ist, ist, den Abstand dann, wenn man in eine Veränderung fragt, nicht zu groß zu machen. Also du hast vorhin gesagt, ja okay, mir geht es jetzt gerade 7 oder ich stehe jetzt gerade bei einer 7, was brauche ich, um auf die 9 zu kommen? Wenn ich jetzt sage, okay, ich stehe jetzt bei einer 7 und was brauche ich jetzt, um auf die 1 zu kommen oder auf die 0? Da geht den Leuten dann häufig die Fantasie aus. Ja, also da eher so die kleineren Schritte, 1 bis 2 Schritte nach oben oder nach unten, das funktioniert gut. Größere Abstände würde ich jetzt erstmal nicht empfehlen.
Was gibt es noch an Fragearten, Insa?
Naja, eine meiner Lieblingsfragearten ist das zirkuläre Fragen.
Ja, das verstehe ich, ja, die habe ich auch sehr gern. Heißt was? Was sind zirkuläre Fragen?
Ja, wenn ich jetzt deine Frau fragen würde, wie es ihr mit den Skalenfragen geht, was würde die mir denn sagen?
Hervorragend. Endlich haben wir weniger Missverständnisse.
Das war eine zirkuläre Frage.
Und was lernst du bei einer zirkulären Frage?
Ich lerne zum einen ich lade den anderen zu einem Perspektivwechsel ein und zum anderen lerne ich was über die Beziehung zwischen der Person, die ich frage, und der Person, deren Perspektive ich einlade, einzunehmen. Ja, weil das sagt mir natürlich auch was darüber, wie ihr beide zueinander steht. Und das ist jetzt bei einer Paarbeziehung nochmal was anderes. Aber tatsächlich, wir hatten ja auch erst vor kurzem einen Kundencall, wo uns jemand ein Problem geschildert hat und gesagt hat, ja, und hier und die Person und macht das immer so. Und für mich ist das ganz schwierig. Aha. Und wenn wir die jetzt fragen würden, was würde die uns denn sagen über die aktuelle Situation? dann mag man kurze Stille. Und dann kam was. Ja? Und das finde ich so schön an diesen zirkulären Fragen. Das müssen übrigens nicht immer Personen sein, die man fragt. Also ich hatte mal einen hocheskalierten Konflikt zu bearbeiten zwischen zwei Personen. Die saßen im gleichen Büro. Und da habe ich dann irgendwann die Frage gestellt, was würde uns eigentlich Ihre Zimmerpflanze hier erzählen über das Verhältnis zwischen Ihnen beiden? Da kam auch was Interessantes. Ja? Also die hatte viel zu sagen, diese Pflanze.
Ja, da abstrahieren wir gerne uns. Das Thema Purpose ist für uns ja ein sehr zentrales in vielen Beratungsaufträgen mit unseren Kunden. Und da laden wir oft auch manchmal ein, die Perspektive des Purpose einzunehmen, oder? Also was würde denn der Purpose antworten? Oder wie würde der Purpose auf die aktuelle Situation schauen? Was braucht es da jetzt vielleicht als nächstes? Ziemlich abstrakt, ne? Also muss man sich darauf einlassen können, so ums Eck zu denken. Aber man lernt dadurch auch viel über die Reflexionskompetenz des Gegenübers.
Ja, absolut. Also wir laden ein zu zirkulären Fragen, zu anderen Perspektiven und dazu. Was gibt's denn noch?
Ich habe sehr gerne die Metapherfrage. Also was wäre eine Metapher oder ein Bild, das die aktuelle Situation für Sie beschreibt? Und mit den Bildern, die da kommen, das ist häufig etwas, wo man länger nachdenken muss, eignet sich erst, wenn die Beziehung schon halbwegs gefestigt ist, wenn das Thema auch schon recht klar ist, über das man spricht. Also da braucht es ein paar Fragen vorab. Ich würde nicht als erste Frage mit einer Metapherfrage starten, außer ich spreche mit jemand sehr Erfahrenem, der da schon tief drin ist in irgendwie systemischen Arbeiten. Und selbst dann würde ich es nicht empfehlen. Aber wenn man schon weiter fortgeschritten ist, dann eröffnet die aus meiner Sicht häufig zusätzliche Sichtweisen, von denen man auch wieder, ähnlich wie bei der Skalierungsfrage, gut wegarbeiten kann. Also ich hatte das Thema zum Beispiel bei einem Führungsteam, mit dem ich gearbeitet habe, und die habe ich einzeln interviewt und habe auch die Frage nach Metaphern gestellt. Und da kam dann zur Ist-Situation die Aussage, wir sind wie Paris Saint-Germain, wir sind ein Haufen hochtalentierter, hochbegabter Einzelplayer, auch sehr gut bezahlt. Und von dort kann man dann wegarbeiten. Also wenn ich mir das erklären lasse, was da dahinter steckt, welche Qualitäten da einerseits drin sind, die vielleicht auch dazu führen, dass die Situation, wie sie gerade ist, auch beibehalten werden möchte. Mhm. Und gleichzeitig, wo es aber auch eng wird, also wo es Weiterentwicklung hemmt.
Ja.
Und da kann man tiefer reintauchen, und dann frage ich gerne auch nach einem Bild oder einer Metapher für die gewünschte oder ideale Zukunft. Mhm. Und da kam in dem Fall zum Beispiel Real Madrid. Sind auch tolle Einzelspieler und auch hochbegabt und auch gut bezahlt, aber mit dem Unterschied, dass sie, zumindest aus Sicht der Person, mehr als Team agieren. Und auch wenn sie in einem Fußballspiel 70 Minuten lang eigentlich nicht viel reißen und nicht viele Chancen rausspielen, am Ende gewinnen sie, weil sie sind halt Real Madrid. Und diese Unterschiede über den Weg herauszuarbeiten, darauf nochmal auf eine ganz andere Ebene, viel abstrakter zu gehen, weit weg vom operativen Tagesgeschäft, dem tatsächlichen Problem unter Anführungszeichen, sondern auf diese abstrakte Ebene schaffe ich nochmal eine andere Distanz und ermögliche es auch, heiße Themen oder konfliktäre Themen eher mal reinzuholen und dadurch adressierbar zu machen, ohne dass es ein direkter Angriff ist. Also ich könnte auch fragen, naja, wie arbeitet ihr hier in dem Team zusammen? Und dann sagt mir der, sind alles Egoisten und keiner tauscht sich aus und es zählt nur der individuelle Erfolg. Da wird es schnell eng und schwierig. Über die Metapher kann ich stärker auch auf die positiven Aspekte und die Qualitäten, die da vielleicht drinstecken, die es vielleicht auch zu bewahren gilt, hinkommen. Und bin nicht schnell in dieser drastischeren Wertung oder in einem frontalen Angriff über den Weg.
Ja. Also Sie sehen, es ist heute auch was für die Fußballfans unter uns. Die können damit vielleicht noch mehr anfangen als ich jetzt zum Beispiel.
Aber du nickst sehr wissend.
Ja, naja, das ist ein anderes Thema. Ja, also Frage nach Metaphern finde ich wahnsinnig hilfreich. Und was meine Erfahrung dazu ist, ist häufig stelle ich diese Frage irgendwann nicht zu Beginn des Gesprächs, sondern irgendwann, nachdem man sich schon eine Weile ausgetauscht hat, im Auftragsklärungsgespräch oder in einem Interview, stelle ich irgendwann diese Frage. Und ganz häufig ist die erste Reaktion, die ich bekomme, oh, ich bin ganz schlecht in sowas. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann fällt mir ein, dass wir eigentlich wie so ein Haus sind mit verschiedenen Räumen, die ganz unterschiedlich eingerichtet sind. Also das ist eine total spannende Erfahrung immer mal wieder, weil ganz viele Menschen so sagen, ach, so kreativ bin ich nicht, und dann fällt ihnen doch was ein. Ja, und das, und damit kann man so gut arbeiten. Also das ist auch ein reales Beispiel, ja. Ich habe einen Abteilungswertungsprozess begleitet und habe dort gefragt, ja, was ist eine Metapher gerade für die Abteilung und für die verschiedenen Teams in dieser Abteilung? Und dann habe ich gehört, ja, es sind wie verschiedene Zimmer, die sind ganz unterschiedlich eingerichtet. Keiner weiß, warum die Küche direkt neben der Dusche ist, aber es ist jetzt halt irgendwie so, und damit müssen wir halt irgendwie arbeiten. Und damit haben wir total gut arbeiten können, also wirklich, und haben diese Metapher dann zum Beispiel auch zurückgespiegelt und dann damit weitermachen können. Also Metapher, Bilder können wahnsinnig viel aussagen, können Dinge besprechbar machen, die sonst vielleicht im Verborgenen bleiben.
Und sie irritieren ein Stück weit, sie locken ein Stück weit aus der Reserve, je nachdem, mit welcher Art des Kundensystems man es zu tun hat. Und das bekommt dadurch auch nochmal eine andere Energie und Neugierde. Ich hatte das jetzt gerade bei einem Kundentermin, das war ein Akquisetermin, und die wollten wissen, was für Fragen ich denn in diesen Interviews vielleicht stellen werde. Und ich bin ähnlich wie hier mal so gesagt, na, Skalierungsfragen zum Beispiel, aber dann auch Metaphern. Und dann sind die auf einmal neugierig geworden und wollten die Frage gleich in dem Kundentermin beantworten. Und der CEO hat gesagt, so, jetzt geht's mal durch, was sind eure Metaphern, wie ist die Situation hier gerade?
Okay.
Also da merkt man dann schnell, was vielleicht eben unerwarteter war, aber ein hohes Ausmaß an Neugierde auslöst. Mhm. Und das ist schön zu beobachten.
Ja, absolut. Ja, vielleicht gehen wir weiter zum nächsten Fragetyp, systemische Fragen. Mir würde einfallen, so die hypothetische oder auch paradoxe Frage. Ja? Und ich finde, die ist manchmal auch so herrlich. Also was ganz Simples tatsächlich, gestern oder vorgestern, bin ich mir nicht mehr sicher, gerade in einem Kundengespräch gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn nichts passiert, wenn wir jetzt gar nichts machen? Ja, das ist ja mal so, kann man ja einfach mal in den Raum stellen.
Oft auch eine gute Variante, also dem Aktionismus vorzubeugen.
Genau. Ja, und war total interessant, was da als Antwort kam. Ja? Also dann wird es uns vielleicht noch 2-3 Jahre gut gehen, aber langfristig, wenn wir es jetzt nicht angehen, das Thema, könnte das schädigende Wirkung haben. Ja? Und da mal hinzuschauen, okay, und was ist denn da eigentlich zum Beispiel der Need for Change? Aber da sind wir jetzt schon wieder sehr im Kundenbeispiel. Vielleicht mal so, was könnten denn noch Beispiele sein für hypothetische oder auch paradoxe Fragen?
Zum Beispiel, wie würde Ihr Team reagieren, wenn Sie diesen Vorschlag im nächsten Team-Meeting bringen? Also das kann auch ein Stück weit ein Üben sein, antizipieren, worauf müsste ich mich da gefasst machen, worauf lasse ich mich da ein, um vielleicht auch Sicherheit mitzugeben, okay, wir haben es durchgedacht, was könnte da passieren, und vor dem Hintergrund gehe ich schon mit einer anderen Sensibilität vielleicht in so einen Termin vielleicht hinein. Ja. Auch die Frage, stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen auf und Ihr Problem ist verschwunden. Woran merken Sie es als erstes? Mhm. Also was wäre dann tatsächlich anders? Was sind so die ersten Merkmale oder leisen Botschaften, an denen Sie feststellen könnten, aha, wir haben das Problem gelöst? Mhm. Ist auch häufig spannend, um herauszufinden, wo gibt es vielleicht Ansatzpunkte, um das Problem anzugehen? Oder was liegt vielleicht sogar noch eine Spur tiefer diesem Problem zugrunde? Das kann auch oft erhellend und erfrischend sein.
Ja, und ich komme nicht drum herum, an dieser Stelle einmal kurz Steve DeShazer zu zitieren. Steve DeShazer, ein Vorreiter der systemischen Therapie, systemisches Coaching, ganz vieles daraus entstanden, hat mal gesagt, wer das Problem hat, kennt auch die Lösung. Und das ist generell, ja, wenn wir über systemische Fragetechniken sprechen, ja, etwas, was uns auch sehr am Herzen liegt, ja, dass wir sagen, oder was unsere Haltung auch ist, ja, wir gehen ins Kundensystem hinein, wir arbeiten mit denen, aber wir sind uns auch sicher, dass die Lösung auch im System liegt. Und diese systemischen Fragetechniken können genau helfen dabei, was du gerade gesagt hast, eben vom Problem auch zur Lösung zu kommen, ja, und die Lösung so herauszufinden.
Das ist auch deswegen spannend, weil aus meiner Beobachtung häufig sehr viel Zeit aufgewendet wird, um das Problem sehr gut und sehr genau zu verstehen. Und dem wird für mich gefühlt meist zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Also ich muss das Problem schon grundsätzlich verstanden haben, da bin ich schon dabei. Aber häufig habe ich das Gefühl, da geht man in eine sehr detaillierte Analyse und will es ganz genau wissen. Und da fällt mir ein Zitat von Matthias Wager von Gibet ein, der gesagt hat, das Material der Lösung ist ein anderes als das Material des Problems. Also für die Lösung brauche ich was anderes, sonst muss ich anders denken. Das heißt, es hilft schon, das Problem zu verstehen, aber ich kann es noch so gut durchdrungen haben. Es bereitet mir wahrscheinlich dadurch nicht den Weg zur Lösung auf, sondern da brauche ich eine andere Perspektive oder einen anderen Blickwinkel. Mhm. Und da sind diese Fragen besonders reizvoll.
Wir hatten jetzt so die hypothetische und gleichzeitig auch kann auch paradox sein, man kann es auch trennen, Frage, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, was mich auch manchmal helfen kann, um einfach neue Muster aufzuspüren oder neue Lösungen zu entwickeln, ist, was könnte man denn tun, um das Ganze noch schlimmer zu machen? Das klingt ja furchtbar, was Sie erzählen, wie könnten Sie es denn noch schlimmer machen? Ja, also, und da mal zu schauen, okay, ja, was sind es denn eigentlich, was sind vielleicht dann potenzielle Auslöser, das könnte mir zum Beispiel helfen, sowas zu identifizieren. Mhm.
Ja, ich mag paradoxe Fragen aufgrund des hohen Irritationslevels und gleichzeitig finde ich, ist da Vorsicht geboten, an wen und wann ich diese Frage stellen kann und möchte. Also da glaube ich, ist es wichtig, die Situation gut zu lesen, den Kontext gut zu verstehen, damit das im richtigen Ausmaß irritiert und nicht panikartige Zustände auslöst. Also da ist, glaube ich, von allen Fragearten die, wo ich am vorsichtigsten herangehen würde oder wo ich glaube, dass das Fingerspitzengefühl wahrscheinlich am wichtigsten ist.
Ja, und auch eine, wenn ich jetzt so aufs Zeitliche schaue, die ich eher nicht zu Beginn stellen würde. Also wenn ich mir vorstelle, ein Kundengespräch so zu eröffnen.
Eher nicht. Ja,
vermutlich nicht, ja. Was haben wir noch? Wir könnten noch ein bisschen über ressourcenorientierte Fragen sprechen, oder? Ich finde, die können auch sehr hilfreich sein. Gerade wenn jetzt zum Beispiel mir jemand schildert, das ist eine ganz schlimme Situation und auf einer Skala von 1 bis 10 stehe ich da gerade bei einer 7, dann mal zu fragen, ja, okay, also 8, 9 und 10 wäre ja noch schlimmer. Wie ist es denn gelungen, dass es nicht so weit gekommen ist, so ungefähr? Also eher zu schauen, was sind Ressourcen, die ich nutzen kann.
Oder auch die Ausnahmen fallen mir ein. Also wann tritt das Problem nicht auf? Also ich erlebe mein Gegenüber als sehr in diesem Problem gefangen und das nimmt sehr viel Raum ein. Und dann aber auch dorthin zu schauen, ja, und wann ist es anders? Was sind die Ausnahmen? Wann tritt das Problem nicht auf? Um über den Weg auch das Bewusstsein dorthin zu steuern, oder? Dass es sehr wohl Situationen gibt, wo es auch anders ist und es ist daher nicht omnipräsent. Und was können wir aus diesen Situationen vielleicht auch lernen oder ableiten gleich?
Ja, ich glaube, damit haben wir so die wichtigsten systemischen Fragetypen. Ich würde auch sagen, wir werden in den Shownotes noch ein paar Literaturtipps auch gerne nennen, so, wenn man sich mit Fragen auseinandersetzen möchte. Also das waren jetzt mal so ein paar Beispiele. Wie kann das denn jetzt im Alltag helfen? Also jetzt denke ich mir, aha, jetzt haben die beiden da im Podcast gesagt, wir sollten mal öfter gute Fragen stellen. Was kann das helfen, wenn ich jetzt zum Beispiel Führungskraft bin?
Ja, da ist die Rolle der Führungskraft, also wie interpretiere ich die Rolle der Führungskraft und in welcher Haltung bin ich als Führungskraft tätig? Die ist aus meiner Sicht spannend. Ich erlebe Führungskräfte häufig in einer gefühlten Überforderung. Es werden Probleme an sie herangetragen und sie nehmen sich die Probleme und sie wollen die Probleme lösen und sehen sich dadurch wirksam als Führungskraft. Und ich habe ja eingangs gesagt, wer fragt, der führt. Und hier ein Repertoire an Fragen zu haben, um meine Direct Reports, also die Personen, die ich führe, selbst in die Lösungsorientierung zu bringen. Und da kann das aus meiner Sicht spannend und hilfreich sein. Also weg von dem ganz operativen, faktischen. Bei geringen, komplexen Themen hat das natürlich seine Berechtigung. Ja? Also da gibt es dann, machen wir A, machen wir B. Und da ist es mein Job als Führungskraft zu entscheiden, weil es adäquat ist. Ja klar, dann kann ich das machen. Wenn mir komplexere Sachverhalte, eher soziale Dynamiken geschildert werden, die machen nie das, was wir sagen, da werden Vereinbarungen nicht gehalten und so weiter und so fort. Also wenn diese Probleme mich herangetragen werden, dann kann es spannend sein, auf der einen Seite, ja, ich möchte vielleicht das Problem besser verstehen und kann da ein paar inhaltliche Fragen stellen dazu, also so klassische Fragen, wo es darum geht, das Problem besser zu erörtern. Aber dann auch mein Gegenüber einzuladen, hier mal in eine andere Perspektive, in eine Art der Reflexion zu gehen. Es ist ja eigentlich mit systemischen Fragen immer die Idee, so ein paar Schritte zurückzumachen und mal so aus einer Vogelperspektive auf das Problem oder das Thema zu schauen. Und ich glaube, für Führungskräfte deswegen sehr wirkungsvoll, weil ich dadurch meine Direct Reports empowere oder in eine Lage versetze, wo sie anders auf das Problem draufschauen, selbst Lösungen generieren können, um die dann auch umzusetzen. Ich bringe die Stärke in ihre Wirksamkeit und reduziere meine operative Last, weil nicht jedes Problem eins ist, das ich selber lösen muss. Genau.
Und ich fand das gerade ganz schön, was du gesagt hast, dieses ein paar Schritte zurückmachen. Und eigentlich ist es ein paar Schritte zurückmachen, um dann wieder ein paar Schritte voranzukommen. Ja, also bewusst mal zu schauen, okay, wir gehen jetzt kurz in eine Reflexion und dann leitet sich daraus wieder was ab. Und das ist aber nicht das so, dass ich jetzt meinen Mitarbeiterinnen sage, als Führungskraft, jetzt mach's bitte genau so. Ja, natürlich bei einfachen Sachen oder je nachdem, also kommt ein bisschen auf den Kontext an natürlich, aber eben eher dazu anregen. Und das kann auch sehr empowernd sein. Ja, also, weil dann habe ich als Mitarbeiterin ja selber auch Verantwortung für das, was ich da generiere und für die Ideen, die dann bei mir entstehen. Insofern, wenn wir mit Führungskräften arbeiten, wir integrieren ja häufig seinen Impuls auch zum Thema gute Fragen stellen als Führungskraft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Führungskraft coachen sollte. Es ist eher ein Führungsstil, ja, der mit Fragen arbeitet.
Ja, also bei der Coaching-Rolle, da wäre ich auch vorsichtig, wird ja oft auch postuliert, Führungskraft als Coach. Für unseren Anspruch müssten wir jetzt sehr tief reingehen und einige Begriffe definieren. Das sprengt jetzt jeglichen Rahmen. Aber ich finde die Art und Weise, wie du es gerade dargestellt hast, sehr passend. Ja? Mhm. Gute Fragen stellen zu können, systemische Fragen stellen zu können, sind ein Tool, das in der Führung wirksam sein kann. Nicht sollte ich mich als Coach von allen meinen Direct Reports verstehen. Zumindest nicht so, wie wir die Rolle des Coaches sehen.
Genau. Und ich finde es so interessant, vielleicht auch für alle, die uns jetzt zuhören, mal können Sie auch mal drüber nachdenken oder mal selbst in die Beobachtung gehen. Ich erlebe das häufig, wenn ich ein Einzelcoaching mache, da arbeite ich auch sehr viel mit Fragen. Und ich kann mich auch an Coaching-Sessions erinnern, wo ich durch manche Fragen schon so viel ausgelöst habe, dass ich gar nicht viele Fragen gestellt habe, sondern ja, dann ist einfach dadurch sehr viel passiert. Und was ich so interessant finde, ist, dass manchmal es passiert, dass die Leute rausgehen und sagen, und vielen Dank für die guten Tipps. Und ich denke mir immer, aha.
Das ist eine spannende Wirklichkeitskonstruktion.
Ja, genau. Wo genau habe ich jetzt einen Tipp gegeben in den letzten 1,5 Stunden? Also ja, und allein das kann schon durch eine Frage entstehen. Und insofern da mal darauf zu achten, wenn Sie mit guten Fragen arbeiten, was entsteht beim Gegenüber? Und wie wird das auch wahrgenommen? Also wird das wirklich nur in Anführungsstrichen als Frage wahrgenommen oder löst das nicht so viel aus, dass man dann schon ganz dankbar ist auch für das Gespräch? Und ich erlebe das auch bei uns im Kolleginnenkreis zum Beispiel immer wieder als wahnsinnig hilfreich, wenn ich irgendwie eine Situation habe, sei es jetzt beim Kunden, manchmal auch privat oder im Kolleginnenkreis, wo es irgendwie gerade nicht ganz rund läuft, wenn mir jemand dazu eine wirklich gute Frage stellt. Das ist mir oft viel mehr geholfen, als wenn mir jemand sagt, jetzt mach's bitte genau so.
Ich finde, das Thema Frage stellen als Führungskraft auch deswegen relevant, weil der Anspruch an eine Führungskraft ja gar nicht mehr sein kann, dass ich die Antwort auf alles habe. Ich kann ja nicht Experte für jedes oder Expertin für jedes Thema sein, das da an mich herangetragen wird. Und je weiter ich nach oben wandere in der Hierarchie in einer Organisation, umso weniger kann das möglich sein. Also das ist ja eine... Es wäre eine Komplexitätsreduktion, die wirklich absolut dysfunktional ist. Und da gibt es ein schönes Zitat von Gregory Bateson, der gesagt hat, in schwierigen Zeiten hilft nicht die Antwort, sondern die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen. Und ich glaube, dass, also auch wenn ich so auf Organisation und Organisationskultur schaue, wenn diese Art des Fragenstellens, um damit Reflexionsprozesse einzuleiten, dieses Signalisieren von, hey, es ist okay, wenn wir da jetzt mal an die Seite treten, um zu reflektieren, bevor wir weiter tun und nicht in den Aktionismus zu stürzen, dann glaube ich, macht das auch viel mit einer Organisation insgesamt, wenn Führungskräfte sich diese Art des Fragestellens zunutze machen.
Ja. Ja, und erlauben, dachte ich gerade, sagst du vielleicht auch. Ja, also das ist auch selber einfach sich die Zeit dafür nehmen. Und ich finde, auch wenn wir wirklich über gute Fragen sprechen, ich kann da nur empfehlen, auch vielleicht mal ein Video von Steve DeShazer anzuschauen. Der kommt zwar eher aus der Therapierichtung, aber ich finde es so herrlich, es gibt Videoaufzeichnungen von ihm. Da sitzt er da mit jemandem, der bei ihm in Therapie ist und sucht wirklich lange nach einer Frage und fängt dann an, das zu formulieren und sagt das, also auf Englisch, und dann sitzt er da und sagt, wrong question, und dann denkt er nochmal nach, weil er so essentiell findet, was für eine Frage jetzt gestellt wird. Und insofern darf das auch mal ein bisschen dauern, und ich finde, das ist vielleicht noch eines, das ich so mitgeben möchte, sowohl Führungskräften als auch allen anderen, die uns zuhören. Wenn ich eine richtig gute Frage stelle, eine systemische Frage, zum einen darf ich mir ein bisschen Zeit dafür lassen, die muss jetzt nicht aus der Pistole geschossen kommen, und zum anderen danach diese Stille aushalten. Also, weil es ist schon häufig so, auch wenn ich an unsere Gespräche denke, die wir gemeinsam geführt haben mit Kundinnen und Kunden, ja, wir stellen eine Frage und dann löst das so viel aus, so viel Nachdenken, dass man es ein bisschen aushalten muss, dass nicht sofort eine Antwort kommt. Weil was wir häufig machen, ist dann so, ja, wie würde denn jetzt Ihr Hauptkonkurrent die Situation beschreiben? Da kommt nicht gleich was. Naja, oder vielleicht auch jemand, also dass man es nicht gleich wieder abmindert.
Also diese Stille halten zu können, das ist ein zentraler Aspekt dann in dieser Art der Gesprächsführung. Das heißt, da geht es nicht um Geschwindigkeit oder um Performance im Sinne von hohe Taktung und tak, 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 gehen wir da durch. Und um auf dein Steve DeShazer-Beispiel von vorher nochmal zurückzukommen, da ging es ja auch viel in seiner Arbeit um Kurzzeittherapie. Also da ging es ja darum, in möglichst kurzer Zeit eine möglichst große Wirkung zu erzielen. Und zwar über die passende Art der Frage, ja, oder den passenden Hinweis oder die passende Aussage. Und ich finde, da wird deutlich, gerade wenn man Bücher von ihm liest oder Videos von ihm anschaut, wie viel Kraft in einer guten Frage stecken kann.
Absolut. Ja, also ich glaube, wir können das Thema so langsam ein bisschen abrunden. Ja, was kann man zusammenfassend sagen? Es ist total wichtig, gute Fragen zu stellen. Und sie sind, also so systemische Fragen sind nicht nur ein Werkzeug für Beraterinnen oder für das, was wir machen, sondern generell im Leben. Also ich finde auch, wenn ich meiner Familie schaffe, eine wirklich gute Frage zu stellen, das kann total den Unterschied machen. Und
kann jedes langweilige Abendessen retten, wenn man der Runde dort die richtige Frage stellt. Vielleicht, weil wir jetzt von systemischen Fragen gesprochen haben und große Fans sind, dass die noch mehr in den Berufsalltag von vielen einfließen. Welche Fragen würden wir denn glauben, braucht es weniger? Also was sind denn so die klassischen Fragen, wo du sagen würdest, da würde ich jetzt nicht zu viel Zeit drauf verschwenden?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich drüber nachdenken. Musst du kurz vielleicht die Stille aushalten? Nein. Das eine ist mal, es passiert uns ja immer wieder, weil wir schnell Bestätigung brauchen. Natürlich, ganz grundsätzliche Unterscheidung ist ja zwischen offenen Fragen und geschlossenen Fragen. Geschlossene Fragen bieten halt überschaubar viel Mehrwert. Wenn man jetzt ganz schnell wissen will, soll ich das Licht anmachen oder auslassen, das empfiehlt sich eine geschlossene Frage, weil die kann man mit Ja oder Nein beantworten. Für viele andere Dinge, finde ich, das bringt nicht wahnsinnig viel neuen Informationsgehalt.
Ja, also nicht zu stark nach inhaltlichen, nach Faktenfragen und auch nicht so nach richtigen Antworten suchen, genau. Also auch mich davon nicht leiten lassen, sondern ich glaube, es geht ja sehr stark auch darum, dass ich selbst in eine neugierige Haltung gehe, die auch nicht wertend ist, sondern eher explorativ. Und wenn ich in der Haltung bin, dann schließe ich dadurch schon Fragearten wie geschlossene Fragen oder Suggestivfragen. Finden Sie nicht auch, dass das ein Fehler war? Eine Frage, die vielleicht nicht so entwicklungsfördernd ist, sondern da wird es dann recht schnell beim Gegenüber. Ja.
Ich habe eine Frage an dich.
Bitte.
Wir haben ja so eine Tradition in diesem Podcast, die wir meistens einhalten. Nicht immer. Und deshalb wäre das auch schon jetzt meine Abschlussfrage. Was habe ich dich denn noch nicht gefragt oder was haben wir uns vielleicht noch nicht gefragt zum Thema systemische Fragen, was wir noch unbedingt hätten fragen sollen?
Jetzt musst du kurz Stille aushalten. Und
ist okay.
Ich schaue nach oben und sage, das ist eine gute Frage. Was haben wir noch nicht besprochen zu dem Thema? Ich glaube, was braucht es dafür? Mhm. Und das eine ist, einmal zu wissen, okay, da gibt es unterschiedliche Fragearten, die kann ich für unterschiedliches einsetzen. Dann erlebe ich häufig auch das Thema Mut als relevant. Mhm. Also eine Skalierungsfrage geht mir vielleicht, wenn ich eher neu in dem Thema bin, leichter über die Lippen, als mein Gegenüber zu fragen. Und wenn Sie jetzt auf die aktuelle Situation schauen, was wäre denn ein Bild, das diese Situation gut beschreibt? Oder stellen Sie sich vor, es kommt die Fee, die gute Fee in der Nacht und zaubert Ihr Problem weg. Also ich merke schon, dass es unterschiedlich viel Mut braucht für unterschiedliche Fragen, um die im entsprechenden Kontext mich überhaupt traue zu stellen. Und ich glaube, dass da es hilfreich ist, sich langsam heranzutasten, nicht gleich in was reinspringen, wo ich das Gefühl habe, das kann gut gehen oder auch schlecht, sondern mein Gegenüber schrittweise darauf vorbereiten und auch selbst einfach mal Erfahrungen damit sammle und von dort mich dann weiterentwickle.
Ja, und das möchte ich nur unterstützen, und mir ist dazu gerade etwas eingefallen, und zwar, ich habe neulich mit jemandem gearbeitet und eine Aufgabe, die wir so gemeinsam erarbeitet hatten, das war im Einzelcoaching, war, dass diese Person mal andere Personen fragt zu sich selbst und ihrem Führungsstil und sich da Feedback einholt aktiv, und wir haben die Fragen vorbereitet dafür, und eine dieser Fragen war tatsächlich, was ist ein Bild oder eine Metapher für mich als Führungskraft? Und was ich so interessant fand, war, die erste Reaktion war, ja, da werden die nichts wissen. So kreativ sind die nicht, da werden die nichts wissen. Dann habe ich gesagt, wenn sie mit dem Glaubenssatz da reingehen, dass die nichts wissen werden, dann werden die auch nichts wissen. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Was ist meine eigene Einstellung, wenn ich glaube, dass die Antwort da ist, und die Antwort liegt immer im System? Ja? Dann wird es ja auch geben, aber es hat unmittelbar eine Wirkung, wenn ich das nicht glaube. Ja, also es ist auch entscheidend, mit welcher Haltung ich hineingehe in die Frage, die ich stelle. Wenn ich glaube, es gibt keine Antwort, glaube ich auch, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es keine Antwort gibt.
Das war unser Podcast zum Thema systemische Fragen. Insa, herzlichen Dank.
Danke. Wir hoffen, Sie haben nicht nur Fragen, sondern vielleicht auch ein paar Antworten bekommen in diesem Podcast.
Und ein paar Impulse, was Sie vielleicht sich direkt für Ihr nächstes Gespräch, Ihr nächstes Meeting oder Ihr nächstes Abendessen mit Freunden mitnehmen können und wollen.
Ja, viel Erfolg. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldung an podcast@neuwaldeck.at. Wenn Sie dort Themenwünsche, Anregungen, Feedback für uns haben, freuen wir uns, von Ihnen zu hören. Und ansonsten
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.